Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Gerade noch waren die Tests knapp, inzwischen gibt es sie anscheinend oder scheinbar je, wie man will, im Überfluss und in vielen Varianten. PCR, Antigen, Rachenabstrich, Gurgeltest, noch ist der Corona-Test eine Sache für medizinische Profis, aber bald können wir wohl alle selbst einen Corona-Test vornehmen und so unseren Teil zur Öffnung beitragen. Aber werden die Tests auch zuverlässig sein? Und wie gehe ich dann zu Hause damit um und entsprechend auch mit den Ergebnissen? Mein Kollege, der Wissenschaftsjournalist Volkhard Wildermuth, Sie kennen ihn wahrscheinlich aus vielen Stellungnahmen, Einschätzungen, Berichten, auch schon während der gesamten Pandemiezeit, der hat sich dazu umgehört. Herr Wildermuth, erst einmal, wie funktionieren die Selbsttests?
Also technisch sind das in den meisten Fällen Antigentests, das heißt die PCR, die weist das Virenerbgut nach. Diese Antigentests weisen die Eiweiße nach. Das ist leider nicht ganz so empfindlich, deshalb eignen die sich auch nicht für die medizinische Diagnostik. Aber sie sind sehr gut darin, ansteckende Personen zu identifizieren. Und was die Selbsttests von der Profi-Version unterscheidet, ist die Art, wie man an die Proben kommt. Niemand muss sich da ganz tief in Nase oder Rachen bohren. Das ist ja sehr unangenehm, das wird nicht wirklich selber gemacht. Nee. Deshalb gehen die Selbsttests andere Wege. Also da wird der vordere Nasenraum ausgestrichen, das ist der Popeltest. Oder man räuspert sich und spuckt dann in ein Röhrchen. Es gibt Pipetten, da kann man unter der Zunge Spucke ansaugen. In Österreich beliebt sind Gurgeltests, da gibt es so ein Fläschchen mit einer definierten Menge Salzlösung. Da wird gegurgelt und am Ende wird eben immer die Probe auf so einen kleinen Plastikträger getropft. Und da muss man nur eine Viertelstunde, 20 Minuten warten. Und dann zeigt sich entweder ein Strich, der belegt nur, der Test hat funktioniert, oder zwei Striche und das heißt, es konnte hier wirklich Virusmaterial nachgewiesen werden.
Was mache ich bei einem positiven Test mit dem Probenmaterial? Das ist ja eigentlich potenziell infektiös. Wo tue ich das hin? Was mache ich damit?
Ja, das stimmt. Bei professionellen Testlaboren, bei Arztpraxen wird das natürlich dann gesondert entsorgt. Aber das ist zu Hause wirklich eine andere Situation. Da gibt es ja nur ganz wenig Material. Ich habe in meiner Wohnung sowieso schon alles Mögliche angefasst und angenießt. Und selbst wenn ich einen positiven PCR-Test hätte und in die Isolation gehe, da muss ich meinen Abfall ja auch nicht als Sondermüll entsorgen. Entsprechend, ich habe mir diese Erklärvideos für Selbsttests angeschaut. Da ist nicht von einer gesonderten Entsorgung die Rede. Da braucht man auch keine Handschuhe oder Masken wie die Profis. Wenn ich bei meinen Kindern einen Test mache, mit denen habe ich ja eh engen Umgang.
Sind denn diese Tests schon auf dem Markt? Da gab es ja auch gestern politisch Fragezeichen und nun auch Entscheidungen, was den Beginn oder Start von solchen Maßnahmen angeht.
Ja, da geht es vor allem um den Rahmen in der politischen Diskussion. Gesundheitsminister Jens Spahn hätte sie ja gerne schon ab dem 1. März zur Verfügung gestellt. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist da zögerlicher, sagt, wir brauchen erst eine Gesamtstrategie. Aber in jedem Fall müssen diese Tests erstmal zugelassen werden. Und das macht man in diesem Fall mit einer sogenannten Zertifizierung, eine CE-Zertifizierung. Weil diese Tests für Laien sind, können das nicht die Unternehmen selber machen, sondern da müssen sogenannte benannte Stellen von draußen drauf gucken, zum Beispiel der TÜV oder die DEKRA oder das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM kann eine Sonderzulassung für eine begrenzte Zeit erlassen. Da wird immer geguckt, wie gut sind die Tests. Da wird mindestens verlangt, dass sie 80% der Infektionen auch wirklich erkennen und sie müssen auch in der Lage sein, die Gesunden richtig zu erkennen und da verlangt man die sogenannte Spezifität von 97%. Das gilt für alle Schnelltests. Und bei den Selbsttests kommt noch dazu, da muss man wirklich in der Studie mit über 100 Laien belegen, dass die Gebrauchsanleitung verständlich ist und dass man die auch wirklich richtig interpretiert, der Ergebnis. Im Moment sind über 30 Anträge auf so eine Sonderzulassung eingegangen, die werden gründlich geprüft. Angeblich hat der TÜV Süd auch schon den Joint-Star-Antigen-Speicheltest durchgewinkt, aber noch ist es nicht so weit. Aber wenn es dann die Zulassung, diese Zertifizierung gibt, dann kriegt man die in Apotheken, Drogerien, Supermärkten und im Internet.
Ja, und wenn das mal so weit ist und ich die Tests einkaufen könnte, weil gibt es ja schon eine Vorstellung, eine Preisvorstellung, wie teuer werden sie sein?
Ah, da ist noch ziemlich viel offen. Ich habe von Preisen zwischen 2 und 15 Euro gehört. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will sie ja für alle verfügbar machen. Schnelltests für medizinische Profis sollten eigentlich kostenlos abgegeben werden. Die Selbsttests für Laien will er subventionieren, vielleicht mit einem Eigenanteil von einem Euro. Aber selbst wenn das jetzt tatsächlich kommt, das heißt nicht, dass auf einen Schlag dann auch genug dieser Tests für 80 Millionen Bundesbürger in den Läden liegen. Da wird es sicher eine Anlaufphase geben, auch wenn die Hersteller aktuell die Produktion kräftig ankurbeln.
Nun habe ich also so einen Test zu Hause. Ich gurgle, spucke, bohre in der Nase. Was sagt mir das Ergebnis dann?
Ja, das ist der Knackpunkt der ganzen Sache, die Interpretation. Erstmal, das Ergebnis ist negativ, dann ist alles wirklich gut. Dann kann ich ziemlich sicher sein, aktuell nicht infektiös zu sein. Ich kann in die Schule gehen, die Großeltern besuchen, vielleicht in Zukunft ins Theater oder ins Fitnessstudio. Deshalb hoffen ja auch viele auf diese Selbsttests. Die Initiative Rapid Test sieht das wirklich als Öffnungsstrategie. Aber es gibt zwei Knackpunkte. Erstens, diese Tests sind eine Momentaufnahme. Vielleicht bin ich ja schon infiziert, ist noch nicht genug Virenmaterial da, aber ein paar Stunden später dann schon. Also so ein Test gilt wirklich nicht für ein paar Tage, sondern nur für Stunden. Zweitens, sie sind nicht perfekt, sie übersehen auch mal eine Infektion. Aus beiden Gründen heißt das, man muss weiter Abstand halten, Maske tragen und man kann sich auch nicht mit einem Selbsttest aus der Quarantäne freitesten. Darauf hat das Robert-Koch-Institut gestern nochmal hingewiesen.
Ja, auf ein negatives Ergebnis wird man ja dann hoffen, wenn man so einen Selbsttest macht. Wie sicher ist denn ein positives Zeichen, wenn eben halt nicht nur ein Strich dort bleibt, sondern der zweite hinzukommt?
Also dieses positive Ergebnis ist leider nicht so verlässlich und das liegt daran, dass SARS-CoV-2 doch relativ selten bei uns ist. Wenn man jetzt mal bei uns die aktuellen Zahlen nimmt, kann man grob sagen, vielleicht 1% der Leute ist infiziert und gerade infektiös sollte also von so einem Test erkannt werden. Das Problem sind aber die 99% der Gesunden, denn trotz der hohen Spezifität dieser Tests werden, wenn man 100 Personen nimmt, 3 fälschlich ein positives Ergebnis bekommen. Das heißt, der Test schlägt bei 100 Personen insgesamt 4-mal an, bei einem tatsächlich Infizierten, bei 3 Gesunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass das positive Ergebnis tatsächlich stimmt, liegt bei einem Viertel. Und das heißt, dass man auch wirklich dringend eine verlässliche PCR organisieren muss, um das zu überprüfen.
Was mache ich denn eben halt nun bei einem positiven Ergebnis? Das eine ist es überprüfen zu lassen. Da gehe ich dann zitternd hin und hoffe darauf, dass ich zu dem Viertel gehöre, wo es dann eben halt falsch positiv war. Also dass ich dann doch tatsächlich nichts habe. Aber was muss ich noch beachten?
Ja, also da gibt es im Moment aktuell noch keine konkreten rechtlichen Vorgaben. Da ist wirklich die Verantwortung jedes Einzelnen gefragt. Wer nicht bereit ist, sich zu isolieren, erstmal, wenn so ein Selbsttest positiv ist, der sollte ihn gar nicht machen. Generell, die Mehrheit der Deutschen scheint die Schutzmaßnahmen mitzutragen. Also ich hoffe, dass das funktioniert. Offen ist vor allem die Frage der Kontaktpersonen. Also ich mache bei meiner Tochter vor Schulbeginn einen Test, positiv, die bleibt zu Hause. Was ist mit dem Bruder? Der hat einen negativen Selbsttest, ist aber eine Kontaktperson ersten Grades. Muss der jetzt in Quarantäne? Das würde auch für andere Kontaktpersonen Geld, die müsste ich eigentlich benachrichtigen. Also da ist noch viel Unklarheit. Da gibt es keine klaren Vorgaben des Bundesgesundheitsministers. Klar ist nur, anders als Arztpraxen oder Apotheker, als Privatperson muss ich das nicht dem Gesundheitsamt melden. Aber es ist wirklich dringend erforderlich, dann einen PCR-Test machen zu lassen. Dann sieht man selbst klarer. Und wenn der positiv ist, dann wird es auch gemeldet. Dann greift auch die Regelung für die Kontaktpersonen.
Wie wahrscheinlich halten Sie es, dass jemand, der beispielsweise jetzt allein lebt, so einen positiven Schnelltest, Selbsttest hat und sagt, oh, ich habe keine Symptome, vielleicht ist ja auch gar nichts, es geht so vorbei. Ich bleibe mal einfach ein bisschen zu Hause, halte mich zurück, aber ich lasse mich jetzt hier nicht einsperren und mit Behörden und dergleichen. Psychologisch wäre das ja nicht so ganz abwegig, damit umzugehen. Wie schätzen Sie das ein? Vielleicht noch so als abschließenden Ausblick.
Also ich hoffe, wenn ich bei mir auf der Straße gucke, war am Anfang das Maskentragen völlig exotisch. In der Zwischenzeit sind die meisten Leute da ziemlich konsequent. Also ich habe den Eindruck, dass viele Leute doch mitmachen und wenn das gut erklärt wird auf den Tests, und das wird ja auch propagiert, dann wird einem auch klar sein, wenn ich einen positiven Test habe, zu einem Viertel nur bin ich wirklich infiziert. Ich habe doch ein Interesse daran, die PCR machen zu lassen, denn in dem Großteil der Fälle kann ich dann beruhigt wieder rausgehen und muss mich gar nicht einschränken.
Wir schauen, wie es weitergehen wird. Wir sprechen auch wieder drüber. Danke an meinen Kollegen, den Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth.